Es freut mich, dass wir unser Studium in der Apostelgeschichte fortsetzen können und wir haben heute die erste Missionsreise des Paulus. Wir erinnern uns, dass Christus seine Jünger nicht berufen hat, damit sie stillstehen, damit sie sich um sich selbst drehen, damit sie eine Gemeinde gründen, wo sie dann, ich sage jetzt mal, im eigenen Saft sich bewegen, sondern sie sollten hinausgehen in die ganze Welt. Die Botschaft sollte alle Menschen erreichen, weil alle Menschen in der großen Not des Betrugs ihres Herzens sind. Sie sollten sie taufen als Bild, dass etwas in ihnen ist, was absterben muss, und als Einweihung zum Dienst als Jünger. Und sie sollten überzeugt sein, dass der, der den Auftrag den ersten Jüngern gegeben hat, denen auch den Auftrag gegeben hat, die die Staffel übernehmen und das Evangelium weiterführen, weil es muss zu einem Ende kommen. Der Auftrag, den Jesus den 12 Aposteln gegeben hat, muss erfüllt werden und er soll erfüllt werden in unserer Zeit durch uns, die wir die Ressourcen des Himmels nutzen werden und durch die Kraft des Heiligen Geistes, in dem alle Ressourcen zusammengefasst sind, das Werk zu unseren Tagen beenden. Ich möchte noch einmal den Gedanken verstärken oder vertiefen von der Zusammenarbeit zwischen Gott und dem Menschen. Wir müssen wissen, dass das, was Gott tut, der Mensch nicht tun kann und das, was der Mensch tun soll, Gott nicht tut. Nicht, dass er es nicht könnte, aber er hat einen Grund gehabt, weshalb er den Menschen gemacht hat und hat einen Grund gehabt, weshalb er dem Menschen einen Auftrag gibt. Sonst hat er ja keine Existenzberechtigung. Wir als Christen haben keine Existenzberechtigung, wenn wir keinen Auftrag von Gott haben, den Gott selbst nicht erfüllen kann. Das heißt, den er nicht uns gegeben hat, damit er ihn tut. So, Gott ist derjenige, der uns beruft, der uns geschaffen hat, neu geschaffen hat als seine Geschöpfe in Christus und er beruft uns zum Dienst der Befreiung, zum Dienst, ein Bote zu sein der Freiheit in dieser Welt. Er ist aber derjenige, der vorbereitet das Herz der Menschen. Überall, wohin wir kommen werden, sind Herzen schon vorbereitet, Herzen schon bereit, die das Evangelium aufnehmen können und es auch tun. Er ist derjenige, der uns zusammenführt mit den Personen, die wir zu treffen haben. Er ist derjenige, der die Koordination des Ablaufs des Werkes tut. Wenn wir hier bei der ersten Missionsreise sehen, so finden wir am Anfang in Kapitel 13, Vers 1 und 2, es waren aber zu Antiochien in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, erzogen war, und Saulus. Da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen. Diese nun, wie sie ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie gen Seleucia und von dannen schifften sie gen Zypern. So, das heißt, wer koordiniert den Ablauf des Werkes? Und wir finden hier zwei entscheidende Hinweise, die sagen: Einmal, der Heilige Geist sagt ihnen, und zwar der ganzen Gruppe, sondert mir aus die zwei, die ich berufen habe zu dem Werk, was sie gemacht worden sind, nämlich sie sollten gehen, den Heiden und der Welt das Evangelium zu verkündigen. Und es ist derselbe Geist in Vers 4. Diese nun, wie sie ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie gen Seleucia und von dannen schifften sie gen Zypern. So, die Koordination des Werkes ist in Gottes Hand, in der Hand des Heiligen Geistes. Keiner kann das tun. Wir müssen nur dieser Führung Gehorsam leisten. Das heißt, wir lassen uns lenken. Wir wissen nicht, wo unser bester Einsatzort ist. Ich kann nicht einfach sagen, naja, jetzt gehe ich dahin. Nein, ich brauche einen Auftrag vom Heiligen Geist. Deshalb lasse ich mich immer nur einladen, weil ich sage, das steuert Gott. Wer mich anruft und sagt, möchtest du ein Seminar bei uns halten, der ist von Gott gelenkt. Er ist der Koordinator. Ich gehe nirgendwo hin und sage, ja, ich muss hierher kommen, um das zu tun. Es war der Heilige Geist, der sie von Antiochien nach Seleucien führte, oder Seleucia, und von dort schifften sie und zogen nach Zypern. Das Werk ist nicht koordiniert von dem, der es ausführt, sondern von Gott durch den Heiligen Geist. Die Bestätigung der Richtigkeit der Arbeit ist auch Gottes Werk und auch am Ende die Einfuhr der Ernte des Ergebnisses ist Gottes Werk. Wir finden Christus sitzen auf der Wolke, kommend und die Ernte einführend, sowohl des Weizens als auch der Weintrauben. So, er ist der Manager, er ist derjenige, der uns befähigt, der uns schickt, aber er kann nicht der Ausführende sein des Werkes, wozu wir gerufen sind. Wir erfüllen den Auftrag, zu dem wir geschaffen und berufen wurden. Sonst haben wir keine Existenzberechtigung. Dass wir uns heute in Gemeinden versammeln, die quasi keine Auswirkung haben nach außen, dass wir uns organisieren mit Ältesten und Diakonen, die aber nur nach innen arbeiten, ist letztendlich eine Katastrophe, ist eine Fehlsteuerung, weil wir uns nicht mit Gott zusammenführen, weil wir nicht bewusst sind unseres Auftrags. Wir kommen nicht in die Gemeinde, um nichts zu tun. Und wir kommen nicht, um etwas für die Gemeinde zu tun, sondern als Gemeinde für die Welt. Das ist die wahre Ausrichtung. Die Leute wurden hier nicht ausgesucht, um in der Gemeinde dort zu wirken. Nein, sie wurden ausgesucht, um in der Welt zu wirken. Aber die Gemeinde ist kein Salz heute. Wir sind nicht aktiv, wir sind tot, wenn man das auf die Gemeinde sieht. Auch wenn ich neulich in einer Gemeinde war und man sagte mir, hier wachsen wir jedes Jahr um 10%. Nun mag das vielleicht ein Erfolgsergebnis sein, dass man denkt, man wächst um 10%. Es ist dennoch nicht genug. Es geht nämlich nicht nur um das Wachstum. Es geht nicht darum, dass wir jetzt nur wachsen, sondern darum, dass wir einen Einfluss ausüben unter dem Geist Gottes, unter den Menschen. Jeder, der in den Jünger wird, jeder, der ein gläubiger Mensch wird, wird berufen in den Dienst. Und wenn er nicht dient, dann ist er auch nicht im Rahmen, dann ist er auch nicht dort in der Gemeinde. Jeder in jedem Alter hat einen Dienst zu erfüllen in diesem Werk. Und jeder braucht dazu Orientierung. Jeder braucht dazu Mittel. Und hier haben wir in dieser ersten Missionsreise das ganze Konzept des Zusammenwirkens zwischen Gott und dem Menschen. Hier ist der Geist Gottes, der sie führt. Hier gehen sie los. Gott kann das nicht tun, aber wer arrangiert die ganzen Zusammenkünfte? Wer arrangiert das, wo sie hingehen? Es ist die Führung und Koordination Gottes. Und alle, die unter der Koordination Gottes arbeiten, arbeiten harmonisch miteinander. Sie gehen vorwärts in diesem Werk. So schauen wir uns ein wenig auf der Karte diese erste Missionsreise an. Wir nehmen zuerst die Hinreise. Es ist kurz zusammengefasst und wir werden auch nicht alle Details anschauen, sondern nur, um einen Überblick zu sehen, der Aktivität der Apostel. Hier finden wir, der Beginn ist in Antiochien und von hier ist das Erste, dass sie nach Seleucia ziehen. Hier schiffen sie ein und gehen nach Salamis auf Zypern. Hier wirken sie nach dem Modell dessen, was sie ja gelernt haben. Sie gehen zunächst in die Synagogen. Dann dort predigen sie das Werk. Sie reisen von dort weiter nach Paphos. Dort geht es in demselben Muster. Aber hier finden wir ein Ereignis, das wir uns ja kurz anblicken können. Hier ist Paulus und Barnabas und sie predigen dem Landvogt. Und der Landvogt steht unter dem Einfluss eines sogenannten Propheten oder eines der, einem Zauberer. Und dieser Mann, Bar Jesus, ein Jude übrigens, der will verhindern, dass der Landvogt das Evangelium annimmt. Und so setzt er sich gegen die Sache ein. Und hier steht, Kapitel 13, Vers 8, da widerstund ihnen der Zauberer Elimas, denn also wird sein Name gedeutet, und trachtete, dass er den Landvogt vom Glauben wendete. Saulus aber, der auch Paulus heißet, voll Heiligen Geistes, das ist jetzt wichtig, voll Heiligen Geistes sah ihn an und sprach, O du Kind des Teufels, voll aller List und aller Schalkheit und Feind aller Gerechtigkeit, du hörest nicht auf, abzuwenden die rechten Wege des Herrn. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und von Stund an fiel auf ihn Dunkelheit und Finsternis und ging umher und suchte Handleiter. Als der Landvogt die Geschichte sah, glaubte er und verwunderte sich der Lehre des Herrn. So, hier ist ein Ereignis, das zeigt, wie Gott wirkt. Dieser Zauberer will offensichtlich irgendwas tun, um zu verhindern, dass der Landvogt das Evangelium hört und annimmt. Und wir werden bei der Zusammenfassung dieser Betrachtung sehen, dass die Evangelisten nicht mit Gewalt nach vorne gehen. Kann man jemanden mit Gewalt überzeugen? Nein. Aber es gibt in der Kraft Gottes und in der Gesetzmäßigkeit der Liebe eine Konsequenz für die Boshaftigkeit, für das Wählen des Übels. Und dieser Mann, offensichtlich unter dem vollen Einfluss des Teufels, er muss zurechtgewiesen werden. Und er wird zurechtgewiesen, sehr klar, nicht, dass er gezwungen wird, etwas zu tun oder nicht. Nein, er bekommt eine Konsequenz für sein geistiges, böses Handeln. O du Kind des Teufels, voll aller List und aller Schalkheit, und Feind aller Gerechtigkeit, du hörest nicht auf abzuwenden die rechten Wege des Herrn. So, Menschen, er spricht einen Menschen, aber letztendlich spricht er den Grundsatz des Bösen an. Und damit es klar wird, dass Gott immer noch die Hand über allen Dingen hält und konsequent sein kann über alle Dinge, muss er blind werden für eine Weile. Und ich denke, das ist gnädig von Seiten des Paulus. Es ist kein endgültiges Urteil, sondern eine Chance zu sehen, sich von dem Bösen abzuwenden. Zu sehen, dass das, was man tut, böse ist. Weil, wie soll er jetzt erkennen, dass er ein Schalk ist? Wie soll er erkennen, dass er böse ist? Und so gibt ihm Gott eine Konsequenz, damit er erkennt das Böse. Und wir wissen nicht, vielleicht hat er sich ja, als er wieder sehend wurde, als diese Blindheit von ihm weggetan ward, und während der Zeit der Blindheit konnte er ja nachdenken, so wie Paulus auch, in der Konsequenz seines Handelns blind wurde, weil er die Herrlichkeit Christi gesehen hatte. Und so kann der Mensch eine Chance bekommen. Es ist kein endgültiges Urteil, es ist eine Einladung, dass er sich besinnt. Und Paulus erklärt ihm alle Boshaftigkeit, die in einem Menschen ist. Er macht klar, dass vom Teufel kommt die List und die Schalkheit und die Feindschaft aller Gerechtigkeit und dass man abwenden wird die rechten Wege des Herrn. So, von hier reisen sie weiter mit dem Schiff nach Perge. Von dort gehen sie weiter nach Antiochia in Pisidien und dort verkündigen sie genauso wie überall das Werk und nach starkem Widerstand. Hier, wo doch sie schön gesprochen haben, reisen sie weiter nach Ikonium. Und hier in Ikonium gibt es einen großen Widerstand gegen das Evangelium und sie müssen fliehen nach Lystra und Derbe. Die Verfolger kommen aber auch hier nach. Und in Lystra gibt es dieses andere Ereignis, das wir uns vielleicht kurz anschauen, wo die Menschen dort, die Heiden, sich um die Apostelscharen ihnen zuhören. Und wir können ja hier lesen, ab Vers 8 in Kapitel 14, und es war ein Mann zu Lystra, der musste sitzen, der hatte schwache Füße und war lahm von Mutterleibe, der noch nie gewandelt hatte. Das ist immer interessant, dass hier Menschen als Bilder genommen werden oder als die von Mutterleib so waren, so wie der Mann an der Pforte des Tempels, der Lahme von Mutterleib und hier auch wieder von Mutterleib. Der hörte Paulus reden und als er ihn ansah und merkte, dass er glaubte, als er Paulus ihn ansah und glaubte, ihm möchte geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, sieh, steh aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und wandelte. Da aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, huben sie ihre Stimme auf und sprachen auf Lykonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herniedergekommen und nannten Barnabas Jupiter und Paulus Mercurius, derweil er das Wort führte. Der Priester aber Jupiters aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Ochsen und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Da die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen auf das Volk und schrien und sprachen, ihr Männer, was machet ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen gleich wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesem Falschen zu dem lebendigen Gott, welcher gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und alles, was drinnen ist, der in vergangenen Zeiten hat lassen alle Heiden wandeln ihre eigenen Wege, und zwar hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat uns viel Gutes getan und vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Und da sie das sagten, stillten sie kaum das Volk, das ihnen nicht opferte. So, hier ist eine Geschichte, diese Heiden. Paulus sagt, ihr seid jetzt in diesem Sache aufgewachsen, aber jetzt kommt das Evangelium zu euch. Jetzt müsst ihr doch aufhören, diesen Göttern, die ja nicht mal existieren, zu opfern. Ihr müsst sehen, wir sind auch nur Menschen, und macht diese Aussage, und sie zerreißen ihre Kleider. Sie wollen bezeugen, dass das, was diese Leute tun wollen, nicht gut ist. Man fragt sich dann, warum hat er denn den Lahmen, der nicht wandeln konnte, geheilt? Hat ihnen das nicht Schwierigkeiten gebracht? Nein, es war notwendig, dass sie erkennen, da ist eine Kraft Gottes, die da mächtig ist, die kann den, der von Geburt an krank ist oder behindert, heilen. Und damit konnten sie die Macht Gottes erweisen und Menschen konnten sich bekehren, konnten sehen, dass mit Paulus die Kraft Gottes war. Wir finden da dieses Beispiel, wo er den Mann blind macht und diesen anderen gesund. Wir sehen, wie Gott durch beides sind Wunder Gottes, das eine zeigt eine Konsequenz für ein schlimmes Verhalten und das andere zeigt die Konsequenz des Glaubens, die den Menschen wiederherstellt. Aber diese Menschen, und die Geschichte geht ja weiter, die Juden reisen ihnen nach und kommen nach Lystra und dort wird Paulus gesteinigt. Und das ist auch ein Wunder Gottes. Die Steine haben ihn nicht töten können. Die Konsequenz des Handelns war in Gottes Hand. Er hat Paulus am Leben gehalten, trotz den Steinen, obwohl sie dachten, jetzt ist er tot. Und als sie um ihn herum standen und trauerten, da steht er auf und geht mit ihnen in die Stadt und lobt Gott. Und von dort reisen sie nach Derbe, um dort für eine Weile zu wirken. Und eine schöne Zahl Jünger werden auch dort gewonnen. So, das ist die erste Missionsreise des Paulus, die Hinreise. Die Zurückreise ist auf demselben Weg zum Teil. Hier kommen sie durch Lystra, Ikonien und Antiochien in Pisidien und stärken die Gemeinden, die sie dort gegründet haben, und setzen auch Älteste ein in jede Gemeinde. Das heißt, sie organisieren die Gemeinden, damit irgendwo eine klare Struktur herrscht. Es gibt nichts in der Natur, das nicht organisiert ist. Und so organisieren sie das und tun die Menschen, die gläubig sind, trotz des Widerstandes, weil ihr seht, der Widerstand war ja mächtig, nicht nur gegen Paulus, sondern gegen alle, die gläubig geworden sind. Aber sicherlich gegen Paulus und Barnabas am meisten. Aber er sagt ihnen deutlich und klar, auch als sie sich verabschieden und weiterreisen, sagt er hier in Vers 23, Kapitel 14, und sie ordneten ihnen hin und her, Älteste in den Gemeinden beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an, denn sie gläubig geworden waren. Und davor sagten sie, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben bleiben und dass wir durch viele Trübsale müssen in das Reich Gottes gehen. Die Leute fragen sich immer, warum müssen wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes gehen? Weil dieses Innere in uns, unsere schlimme Identität, die Brille, das, was uns das Leben schwer macht, nicht gesehen wird, außer durch Trübsal, außer durch die Schwierigkeiten, durch die wir gehen, können wir erkennen, ob wir richtig sind oder falsch. Sie reisen dann von Perge nach Attalia und von Attalia schiffen sie ein und kommen zurück über Seleucia nach Antiochien, wo sie dann eine längere Zeit bleiben und berichten all das, was sie auf dieser Reise erfahren haben. So machen wir eine Zusammenfassung. Die Motivation der Missionare und die Motivation ihrer Verfolger. So schauen wir uns erst die Missionare an. Die Missionare haben eine Absicht. Und ihre Absicht ist, den Menschen zu helfen. Sie gehen, weil sie Gottes Willen erfüllen wollen. Sie handeln entschlossen, mit großem Eifer, mutig und unaufhaltbar. Hätte man sie aufhalten können? Nein. Kam man hinter ihnen her, gingen sie weiter. Aber sie kommen auch wieder zurück. Sie vermeiden die Städte nicht, wo sie schon wieder waren, weil sie sind ja vom Geist Gottes geführt. Und der Geist Gottes schützt sie und führt sie gut. Wie ist ihre Haltung? Ihre Haltung ist wahrhaftig. Es gibt nicht in ihrer Haltung etwas, was listig ist oder falsch. Sie sind sanftmütig und demütig. Aber ein sanftmütiger und demütiger, habt ihr gesehen, ist mächtig durch den Heiligen Geist. Er kann Konsequenzen verteilen, die gewaltfrei sind. Konsequenzen, die nicht den Menschen zwingen, dass er sich ändert. Nein, die ihm aber zeigen, sowohl auf der Ebene des Bösen, dass das Böse Folgen hat, sowohl auf der Ebene des Gläubigen, dass der Glaube Folgen hat. Und Paulus und Barnabas, die Missionare, haben eine klare Haltung. Sie schlagen nicht zurück, wo sie geschlagen sind. Sie machen auch nicht eine Armee und versuchen, sich zu verteidigen. Nein, ihre Verteidigung ist das Wort. Es ist die Kraft Gottes. Und wo sie eingreifen, dann greifen sie immer ein in der Kraft des Heiligen Geistes, der nicht zwingt, der nicht gewaltvoll jemanden überzeugen will, der aber klar und konsequent ist. Die Liebe ist nur so zu verstehen, dass sie Konsequenzen hat zum Guten, wenn man sie erfüllt, und zum Schlechten, das heißt, es wird eine schlechte Konsequenz geben, wenn man sie nicht erfüllt. Sonst wären wir ja nicht unter einem Gesetz, sonst würden wir nicht in einer Abhängigkeit leben. So schauen wir uns die Verfolger an. Die Verfolger haben auch eine Absicht und die deckt sich mit der Missionare. Auch sie wollen ja den Menschen helfen. Sie wollen ja Gottes Willen erfüllen. Die Absicht des Verführers, oder wie soll ich sagen, der Verführer kann die Menschen nicht dazu bringen, dass sie verführt werden, es sei denn mit einer guten Absicht. So, wenn heute jemand sich vor die Gemeinde stellt oder irgendwo hin und sagt, wir müssen hier Einhalt gebieten, in dem Sinne, dass man wie soll ich sagen, jemandem verbietet zu sprechen, weil man will ja die Kleineren oder die nicht so Erkenntnisreichen in der Gemeinde schützen. Dann wollen die das tun, weil sie helfen wollen. Und sie wollen ja Gottes Willen erfüllen. Die Juden, die ihnen nachreisten, dem Paulus und dem Barnabas, die wollten doch das Gute, so wie Paulus einmal Verfolger war der Gemeinde, der wollte doch das Gute. Der wollte nicht das Böse. Der wollte das, was gut ist. So die Absicht der Verfolger war auch, Gottes Willen zu tun. Wenn die Leute heute aggressiv werden gegen irgendwelche Sünder, Homosexuelle oder wen auch immer, dann werden sie das, weil sie wollen Gottes Willen erfüllen. Aber jeder, der aggressiv ist, jeder, der verfolgt, jeder, der versucht, sozusagen Schutzmechanismen aufzutun, der ist zwar gute Absicht, aber er ist falsch in seiner Motivation. Wir werden ja schauen. Das Handeln ist auch gleich. Sie sind entschlossen, mit einem großen Eifer und unaufhaltbar. Keiner gibt nach. Sowohl der Missionar als auch der Verfolger müssen entschlossen sein. Sie sind fester Haltung. Ihr Handeln ist ganz ganz klar identisch, wenn wir so sehen. Aber jetzt kommen wir zur Haltung. Und diese ist markant unterschiedlich. Die Verfolger sind trügerisch. Sie kommen mit List. Sie müssen lügen, um das Volk zu beeinflussen. Sie müssen das Volk belügen, damit sie den Paulus steinigen. Sonst können sie es ja nicht erreichen. Wie wollen sie denn vorgehen gegen Paulus und das Werk, wenn sie nicht lügen und trügen? So, sie müssen mit Lug, sie müssen mit List, so wie er hier den Bar Jesus, diesen Zauberer ansprach, mit List, mit Lug und Trug. Das ist die Haltung der Verfolger. Sie verstecken zwar das ganz geschickt und werden das ja versuchen als Wahrheit, sicherlich müssen sie als Wahrheit darstellen, aber sie sind trügerisch. Sie sind bestimmend und dominant. Sie müssen das Gute erzwingen. Sie sind nicht frei, sie sind nicht sanftmütig und demütig. Sie müssen die Leute dazu bringen, auf den Paulus die Steine zu werfen. Sie müssen sie vernichten, die ihnen im Wege stehen. Und das nicht mit einem Wort, sondern mit einer Macht, mit einer körperlichen Macht. Sie müssen zwanghaft, gewaltvoll handeln. So, was ist die Identität eines jeden? Die Missionare haben eine klare Identität. Sie sind Geschöpfe Gottes. Sie haben eine klare Motivation. Die Selbstlosigkeit und die Liebe Gottes ist das Mittel, wodurch sie handeln. War es Liebe, als Paulus durch den Heiligen Geist den Zauberer zurechtwies? Genau. War es Liebe, als Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten ermahnte und sagte, ihr Heuchler? War es Liebe, als Johannes der Täufer sagte, ihr Ottengezücht? Wer hat euch gesagt, dass ihr entfliehen könnt dem Urteil oder dem Gericht? Bringet rechtschaffene Frucht der Buße. Der Mensch muss erkennen, dass es Liebe ist, wenn er gewarnt wird. Natürlich spielt da ganz klar die Haltung des Warnenden, ob er sanftmütig und demütig und gewaltfrei, aber autoritär handelt. Und wir sollten das nicht verwechseln. Man denkt manchmal, wenn man die Kinder erziehen soll, gewaltfrei, dass das anti-autoritär ist. Das heißt, dass die Eltern keine Autorität haben. Nein, nein, die Eltern haben die Autorität Gottes. Sie handeln mit Liebe. Deshalb erziehen sie auch die Kinder zu einer Selbstlosigkeit hin, durch die Liebe Gottes, die sie ja zuerst selbst als Eltern leben sollen. Aber diese Autorität der Liebe, die lässt das Böse nicht einfach so und vergräbt es. Die Autorität der Liebe lässt nicht einfach, wenn das Kind oder wenn in der Gemeinde jemand einfach einen anderen Weg einschlägt, dass er sagt, ja, wir lassen das jetzt so, dass wir decken das zu. Nein, die Autorität der Liebe kennt keine Kompromisse. Sie wird alles tun, um zu versuchen, in der Haltung der Sanftmütigkeit, der Demut, der Gewaltfreiheit, aber der klaren Konsequenz, dass wer das Gesetz bricht, auch die Folgen zu tragen hat. Und ja, man bricht es, so wie Paulus sagte, denen zu Lystra, ihr wusstet es ja bisher nicht. Bisher hat man es euch nicht offenbart. Aber jetzt kommt es dahin, dass ihr euch abwendet von den Göttern, denen ihr umsonst dienet, und kommt und dem wahrhaftigen Gott dienet. Während die Identität der Verfolger ist, ich bin Gott, sie spielen Gott. Im Zentrum ist ihr Ich, ihr Stolz und Egoismus. Sie wollen es um ihretwillen so tun. Aber das hier auf den Seiten ist versteckt. Sie wissen es nicht. Deshalb müssen wir uns bewusst werden, unserer Identität und Motivation. Sie wird sich nicht zeigen an unserer Absicht und an unserem Handeln nach außen hin, sondern an unserer Haltung im Handeln. Weil die Haltung ist wahrhaftig, sanftmütig, demütig und gewaltfrei. Nicht trügerisch, bestimmend, dominant. Wir müssen nichts herum, wir müssen keine Kompromisse eingehen, wenn wir eine klare Identität haben als Geschöpfe und arbeiten für Gott und nicht für uns. So, ich hoffe, wir werden das noch in der Zukunft sehen und uns damit vertiefen, dass wir sehen, wo ist der Unterschied der falschen Identität und der richtigen. Wo zeigt es sich letztendlich? Weil wenn wir es nicht wissen, wo es sich zeigt, dann können wir uns sehr selbst betrügen. Die Verfolger betrügen sich ja auch selbst. Sie haben ja gute Absichten. Aber schaut die Haltung an. Und schaut die Motivation an. Für wen tun sie es? In der Absicht denken sie, sie tun es für Gott. Aber ihre Haltung, ihre Trügerhaftigkeit und wo Lug und Trug ist, da kann doch nicht Gott sein. Dort, wo Bestimmung und Dominanz herrscht, wo Gewalt ist, wo man den anderen zwingen muss zum Guten, da kann doch nicht Gott sein. Gott ist da, er gibt Konsequenz, aber er zwingt nicht zum Guten. So, diese erste Reise zeigt uns, dass die Missionare und die Verfolger zwei unterschiedliche Kategorien von Menschen sind und unterschiedliche Identitäten und unterschiedliche Motivationen haben und in der Haltung sich unterscheiden, während sie in der Absicht und im Handeln identisch sind. So möge uns Gott die Klarheit geben, dass wir uns selbst prüfen können, wo wir stehen, ob wir auf der Seite Gottes stehen, die mit der Autorität der Liebe das Evangelium verkündigen, oder auf der Seite der Verfolger, die auch denken, sie tun Gottes Willen, aber eine Autorität des Teufels und des Bösen an den Tag legen. Mögen wir es mit Klarheit unterscheiden können, dass wir uns selbst nicht betrügen. Amen.